Ich bin nie eine, die jetzt richtig auf den Tisch kackt und unfreundlich wird oder so, aber ich bin mittlerweile schon jemand geworden, ich weiß, was ich wert bin.
Das ist Jacqueline Bell. Sie ist Radiomoderatorin bei Bayern 3. Sie ist quasi eine Art Hobbyflötistin aus dem Coverraum und sie ist Synchronsprecherin. Ihr kennt sie vielleicht aus Game of Thrones.
Aber bei Game of Thrones musst du ja einfach froh sein, dass du überhaupt überlebst. Ja? Also da geht's ja ganz schnell.
Wir sprechen über Selbstbewusstsein und Selbstzweifel.
Wir Frauen sind da eher dazu veranlagt, immer wieder drüber nachzudenken, wie finden mich denn die anderen?
Es geht um ihren Job als Podcast-Host beim FC Bayern und wir klären, wie es ist, eine Geburt zu synchronisieren.
Es ist auf jeden Fall, also ich habe mir nach dieser Szene kurz überlegt, ob ich jemals selber Kinder haben will.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Hörst du mich noch?
Ich höre dich.
Mann, heute ist alles so reibungslos. Ich freue mich. Wir starten direkt durch und ich sage an dieser Stelle ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 10. Folge von Die Medienmacherin, die wunderbare Jacqueline Bell aus Bayern.
Juhu! Servus.
Bist du gerade in München auch oder wo bist du?
Ich bin gerade in München, ja.
Und jetzt natürlich die große Frage, weil wir haben jetzt ja gerade Abend, eine abendliche Podcast-Aufzeichnung. Was für ein Getränk hast du neben dir stehen?
Sprudelwasser.
Da bist du fast so cool wie ich. Ich habe eine Cola Zero hier stehen.
Du, ich habe so viel Wein die letzten Tage getrunken. Ich habe mir jetzt erstmal wieder vorgenommen, bis zum Wochenende auf jeden Fall nichts Alkoholisches zu mir zu nehmen.
Ich finde es ja schön, dass du auch so eine tiefe, brummige Stimme hast, ähnlich wie ich auch. Ich kriege sehr oft gesagt, Freddy, du klingst aber schon so, als würdest du ordentlich mit Whisky gurgeln ab und an. Kriegst du sowas auch manchmal gesagt?
Du, tatsächlich. Und dieses Rauchen, Rauchthema ist auch immer, du rauchst doch bestimmt Kette, oder? Nee, das mache ich tatsächlich nicht. Aber es wird einem immer unterstellt, dass man raucht, sehr wenig schläft und ganz viel Alkohol trinkt.
Ich kriege immer von Menschen Zigaretten angeboten, total ungefragt. Ich hatte auch irgendwann mal ein Tokio-Hotel bei uns im 1 Live-Haus und dann kam der Bill, der mittlerweile, der Tom ist es, der mit Heidi Klum verheiratet.
Genau, Tom und Heidi.
Kam nur an und meinte, ja, wollen wir eine rauchen? Und ich so, ich rauche nicht. Wie, du rauchst nicht, du klingst aber so. Ich habe in meinem Leben eine Zigarette geraucht an meinem 25. Geburtstag und nur weil ich dachte, komm, du bist jetzt 25, du musst jetzt wenigstens einmal ausprobiert haben.
Und dann schönen Hustenanfall bekommen, oder?
Ja, war relativ peinlich. Ja. Belassen wir es einfach dabei. Es war relativ peinlich. Ich freue mich so, dass wir beide uns mal richtig hören, weil ich sehe dich immer nur irgendwie bei Insta in verschiedenen Insta-Stories, entweder von Bayern 3 oder von Jerry Gstettner, mit denen ich ja früher auch mal zusammengearbeitet habe bei 1 Live. Also kurz haben wir uns nur noch quasi überschnitten, der jetzt ja dein Co-Moderator ist.
Ja, ach, das war tatsächlich erst lieber auf den zweiten Blick bei uns. Wir kannten uns schon so ein bisschen, aber hatten überhaupt keine Annäherungspunkte. Und als ich dann auf der Weihnachtsfeier mir mal ziemlich angetrunken einen Song von ihm gewünscht habe, da war ich, glaube ich, war ich nicht so hoch im Kurs bei ihm. Und dann meinte
unser Gott, was war es für ein Song?
Ich weiß, das weiß ich leider nicht mehr. Also ich war vielleicht auch ein bisschen mehr als angetrunken. Es war die erste Weihnachtsfeier. Weißt du, gleich mal so einen richtig guten Eindruck gemacht, ja?
Du hast also deiner Stimme alle Ehre gemacht.
Genau, richtig, ja. Mhm. Und Jerry war dann, glaube ich, irgendwie nicht so angetan von mir und dann kam irgendwann unser Chef um die Ecke und meinte, ja, macht ihr zwar doch mal eine Probesendung, wir bräuchten noch für die Morningshow eine Vertretung. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann hat es gleich super funktioniert und wir haben uns total gut verstanden, haben das dann da abgeliefert beim Chef und ein paar Wochen später haben wir dann gehört, ja, ihr macht jetzt die Morningshow zusammen.
Ja, super krass. Das ist aber auch, also von jetzt auf gleich ja trotzdem, Bayern 3, ein Riesensender, Morningshow, die wichtigste Sendung und ihr seid da direkt so reingeschlüpft. Mega. Welche Sendung macht ihr jetzt momentan? Auch immer noch Morningshow-Vertretung?
Morningshow-Vertretung, da geht es jetzt ab morgen auch los. 4 Wochen lang, um 3.30 Uhr aufstehen, du kennst es ja. Ja, geil. Mhm. Und normalerweise machen wir die Sendung 16 bis 19 Uhr am Nachmittag, alle 2 Wochen im Wechsel mit einem anderen Team.
Also beides hat ja seine Vor- und seine Nachteile. Ich mache auch in Frankfurt nachmittags. Finde ich super, weil du irgendwie so super gut Sachen vorbereiten kannst und so, ne? Und weil du eben ausgeschlafen bist. Gleichzeitig mache ich ja auch manchmal bei 1 Live Frühsendungsvertretung zusammen mit dem fantastischen Benny Bauerdick. Ja. Und nicht nur, weil er einer meiner liebsten Freunde ist, auch so macht das einfach so Bock, selbst wenn es so früh ist, aber dieses Gefühl von, du startest mit den Leuten in den Tag, du bist total die Erste, die denen jetzt irgendwas sagt. Das ist doch mega.
Das ist ja auch immer, also die Leute fragen ja immer, wie könnt ihr da so gut gelaunt sein? Ihr kommt da in der Früh rein, es ist kurz vor 5 und dann könnt ihr da schon miteinander quatschen. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, was passiert. Du stehst in der Früh auf und denkst dir, oh Gott, was für ein Scheiß, 3.30 Uhr, was mache ich hier eigentlich? Und dann bist du im Sender und es ist einfach, du bist wie ausgewechselt und dann geht's los und du hast Bock drauf. Und wie du eben sagst, du bringst die Leute rein in den Tag und es ist tatsächlich ein ganz anderes Feeling, als nachmittags zu senden.
Du machst ja tatsächlich bei Bayern 3 auch super viel bei Social Media. Also ich habe das Gefühl, bei Bayern 3, beim Instagram-Account, ich sehe eigentlich fast nur dich, manchmal noch den Jerry. Ist das tatsächlich so oder kommt mir das nur so vor?
Nee, das ist tatsächlich so. Also dieser Instagram-Account wurde, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren kam mein Online-Chef zu mir und meinte, du, wir brauchen da jemanden, der den wirklich betreut und der dieses Gesicht von Bayern 3 ist. Und also es dürfen natürlich jederzeit auch meine Kollegen auftreten. Das ist, also ist jetzt nicht so, dass es nur, oh Gott, es darf nur Jackie sein, aber ich bin natürlich dann bei den Events auch dabei, bei den Interviews und es wird alles so ein bisschen praktisch aus meinen Augen gezeigt, was in dieser Bayern 3 Welt so los ist, weil ich glaube, jeder weiß natürlich auch, du folgst natürlich lieber Menschen als nur irgendwelchen Produkten irgendeiner Marke.
Aber ich finde es super, was du bei Insta machst. Ich finde es sehr amüsant und habe jetzt zum Beispiel auch ein Video gesehen, das fand ich sehr schön, wo Jerry versucht, das Auto rückwärts einzuparken und du liegst im Kofferraum und spielst auf einer Blockflöte das Abstandsmessgerät. Warte, ich hab's auch hier irgendwo. Wie kommt ihr auf solche Ideen? Was habt ihr genommen, dass sowas passiert?
Tja, das ist natürlich unser Geheimnis. Jerry nimmt da tatsächlich irgendwas von irgendeiner Substanz, von der ich nichts weiß, weil der kommt auf sehr viele Ideen. Also das war tatsächlich Jerrys Idee. Und ich, also beziehungsweise dieses Video gibt's ja schon länger. Also das ist ja jetzt kein neues Video und das fanden wir einfach lustig. Wir haben gesagt, naja gut, passt doch ab in Feierabend und haben das da mit aufgenommen. Und ich meine, weiß wahrscheinlich auch TikTok, da gibt's ja auch viel Inspiration und viel gutes Zeug. Und so holt man sich so seine Inspiration.
Da kommt man schon auf die eine oder andere witzige Idee und da hört man dich.
Ja, hat, glaube ich, nur 10 Mal gedauert. Nur 10 Versuche oder so.
Ich hab 10 Jahre Blockflöte gelernt. Ich habe das Gefühl, du nicht. Kann das sein? Oder?
Ich habe irgendwann mal in der 3. oder 4. Klasse, habe ich mal Blockflöte gespielt, aber anscheinend damals auch schon nicht sehr erfolgreich.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du auch für den Sender viel Event machst. Ja. Jetzt gerade wegen Corona wahrscheinlich nicht ganz so viel. Was sind das für Sachen? Und was war so bisher so ein Highlight-Ding, wo du gesagt hast, Mensch, macht richtig Bock?
Also ich habe tatsächlich kein Highlight. Das ist jetzt eine sehr unbefriedigende Antwort für dich. Ich finde jedes Event finde ich auf seine Art und Weise irgendwie schön, weil also mir geht's hauptsächlich darum, dass ich da einfach mal direkten Kontakt zu den Hörern habe. Und das finde ich geil. Das, weißt du, du kennst ja selber, du stehst in deinem Radiostudio und du kriegst zwar schon ein bisschen Feedback mal von, was weiß ich, irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, Mails oder mal Anrufe, aber du weißt eigentlich nicht, für wen sendest du denn wirklich. Und das finde ich immer schön bei den Events, wenn du dann wirklich da mal bist, und hey, ach, weißt du, letztens das und das erzählt hast, ich musste so lachen und danke und hier und da. Das ist einfach schön, wenn du mit den Leuten einfach mal wirklich im realen Leben quatschen kannst. Ob das jetzt Music in Style, was wir machen, dass du dich da anmelden kannst, du bekommst einen 1.000-Euro-Gutschein, kannst den vershoppen und dann steht noch Max Giesinger da und gibt noch ein kleines Privatkonzert. Das ist super schön. Unsere Pistenparty macht total viel Spaß, wenn wir da mit 30, 40 Hörern 5 Tage unterwegs sind beim Skifahren, Wellnesshotels. Es ist alles schön. Also ich könnte mich jetzt für kein Event entscheiden.
Es klingt doch alles richtig gut. Also ich hätte alles gerne gewonnen von dem, was du gerade erzählt hast. Sag mal, wir hatten ja vorab auch schon mal gesprochen. Wir kannten uns ja sonst eigentlich wirklich halt nur so vom Sehen von Insta, sag ich mal. Und da kamen wir beide schon relativ schnell auf den Punkt, dass wir beide dazu neigen, auch mal auch mal Selbstzweifel zu haben. Wann war das denn bei dir so das letzte Mal, dass du das Gefühl hattest, okay, irgendwie, vielleicht ist doch gar nicht alles so toll, was ich gerade gemacht habe, oder Mensch, das kann ich noch besser?
Das habe ich tatsächlich immer mal wieder, auch bei Sendungen gehabt, dass ich, man macht seinen Break und hat sich den irgendwie so vorgestellt und dann macht man das Mikro aus und dann sieht man ja auch bei uns im Glaskasten so die Redaktion und dann denkt man sich so, ach, keine Ahnung, nee, irgendwie war das jetzt nicht so. Und was denken die da jetzt? Also so diese ständig drüber nachdenken, was denken andere, wie finden das andere? Und da habe ich echt lang gebraucht, das abzulegen. Ich kann dir nicht mehr sagen, wann das letzte Mal war, aber das ploppt auch immer mal wieder auf, dass man einfach in manchen Momenten unsicher ist und eigentlich hat man sich das so toll ausgedacht, wie man das machen will. Und dann ist es vielleicht nicht so gelaufen, weil man es nicht so positionieren konnte, wie man das wollte. Und dann ist man irgendwie unzufrieden. Und das kommt immer wieder diese Schleife. Da hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, dass da Männer, glaube ich, manchmal ein anderes Selbstbewusstsein haben, die dann sagen, naja, ich bin geil, ich mache das schon, das ist super und mir ist egal, was andere Leute von mir denken. Und ich glaube, wir Frauen sind da eher dazu veranlagt, immer wieder drüber nachzudenken, wie finden mich denn die anderen? Und da, ich glaube, das ist ein langer Prozess, da das dann auch wirklich abzuhaken.
Ja, das habe ich auch schon oft beobachtet, wie Männer dann eben aus einer Radiosendung rauskommen und Frauen im Gegensatz dazu, die Männer kommen meistens raus und dann kommt auch gerne mal sowas wie, boah, das war richtig geil, oder? Ja. Super Show heute. Hast du den Gag gehört? Der war mega. Ja. Und Frauen kommen raus, ja, meinst du, den Gag hat man jetzt verstanden? Genau. Ich weiß nicht, was sagst du denn zur Sendung? Wie hast du es denn gefunden?
Ja, richtig. So. Ja, genau, zu 100%. Dieses, ah nee, aber an der einen Stelle, ach, das hätte ich irgendwie noch ein bisschen besser machen können. Und die Typen denken da einfach gar nicht drüber nach.
Ja, also wir müssen da selbstbewusster werden.
Total.
Wie gehst du denn zum Beispiel in so Konferenzen mit sowas um oder auch in Chefgesprächen? Also bist du so jemand, der auch tatsächlich dann mal irgendwie auf den Tisch schauen kann und sagen kann, okay, und da war ich gut oder das und das habe ich mir jetzt auch mal verdient und jetzt muss ich auch mal vorne stehen oder sowas. Also, dass du quasi dir auch so Sachen manchmal erkämpfen kannst oder bist du da auch eher so, dass du abwartest, bis dich jemand fragt?
Also war ich ganz lange, also ich war wirklich sehr, sehr, sehr lange, war ich eine wahnsinnig harmoniebedürftige und ja, nichts Falsches sagen und immer irgendwie es allen recht machen wollen. Und jetzt in den letzten 2 Jahren habe ich mich da sehr hin entwickelt, dass ich auch fordere, was ich will und dass ich auch viel mehr weiß, wer ich bin und was ich kann. Und das hängt ja auch mit diesen Selbstzweifeln eben zusammen. Also ich bin nie eine, die jetzt richtig auf den Tisch kackt und unfreundlich wird oder so, aber ich bin mittlerweile schon jemand geworden, ich weiß, was ich wert bin und sag dann auch, naja, okay, wenn ihr das und das haben wollt, dann will ich aber auch das und das Geld zum Beispiel haben. Oder, also ich meine, keine Ahnung, bei Sendungen hatte ich das tatsächlich, lass mich mal überlegen, hatte ich das? Nee, also ich habe irgendwann schon kommuniziert, ich habe ja in der Nacht angefangen bei Bayern 3 und habe dann irgendwann schon kommuniziert, also ich will jetzt nicht für die nächsten 5 Jahre die Nachtsendung machen. Überlegt wir, was wir machen können und dann bin ich langsam ins Wochenende gekommen und jetzt kam es eben vor 1,5 Jahren, dass ich mit der Nachmittagssendung mit Jerry, dass die dann praktisch angeflogen ist. Ich habe das immer wieder kommuniziert, aber ich glaube, ja, ich könnte da noch rabiater sein, aber das ist auch irgendwie nicht so meine Art und Weise, das dann durchzusetzen, weil du ja weißt auch, es hängen ja auch andere Kollegen dran. Also mir würde jetzt niemals einfallen, dass ich irgendwo hingehe und sage, ja, aber ich will jetzt die und die Sendung haben, sonst bin ich weg. Ja. Also so jemand bin ich überhaupt nicht. Ich will schon, dass ich da bin, weil ich gut bin und weil man mich da haben will.
Also nicht irgendwie auf Teufel komm raus alles einfordern, aber trotzdem bist du auch eine, die selbst, wenn sie im Kofferraum liegt, auch mal den Ton angeben kann.
So ist es, ja. Ich glaube, ich bin so ein Mittelweg, genau.
Du hast mir ja verraten vorab schon, als wir beide telefoniert haben, dass du tatsächlich auch mal eine Geburt synchronisiert hast. Und mit diesem wunderbaren Thema würde ich gerne in den Themenblock der Synchronisierung einsteigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele das jetzt sehr spannend finden, wie es ist, als Synchronsprecherin zu arbeiten, wie man da reinkommt und so, weil ich auch von vielen weiß, auch von Kolleginnen aus meinem direkten Umfeld, die sowas super gerne machen würden. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns alles erzählst. Aber starten wir mit der Geburt. Wie synchronisiert man eine Geburt?
Es ist auf jeden Fall, also ich habe mir nach dieser Szene kurz überlegt, ob ich jemals selber Kinder haben will. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn es ohne Schmerzen, wenn das schon so anstrengend ist, ja, stehe ich das überhaupt im Real Life durch? Naja, also du hast beim Synchron letzten Endes, guckst du dir die Szene vorher an und dann ist diese ganze Szene, also diese ganze Geburt, ist dann in kleinste Teile eingeteilt. Also das ist dann zum Beispiel, sie atmet ein und schreit dann ganz laut los. Das ist dann praktisch diese Wehe und das musst du versuchen als Sprecherin dann eben komplett abzunehmen. Und dann musste, also meistens werden diese Schreitakes erst am Ende des Termins praktisch hingelegt, ganz zum Schluss, weil nach dem Schreien ist deine Stimme, da kannst du noch so gut aus dem Bauch rausatmen, deine Stimme ist einfach angekratzt und so ein bisschen am Arsch. Und naja, dann holst du tief Luft und dann schreist du aus dem Bauch raus und musst halt versuchen, es möglichst gleich auf den Punkt drauf zu kriegen, sonst musst du den Take halt dann vielleicht auch, was weiß ich, 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal machen, wenn es nicht passt. Und so hangelst du dich dann durch die ganze Szene durch.
Und wie lange hast du gebraucht für die Geburt?
Ach, ich weiß gar nicht, aber es ging. Also es, die sind dann auch von der Technik und von der Regie, sind die checken, die wissen das ja auch, dass das anstrengend für die Stimme ist. Da kann dann vielleicht auch mal ein bisschen was hingeschoben werden und so. Also meine Geburt in dem Fall ging dann relativ schnell. Ich glaube, so in einer Viertelstunde war ich durch.
Rekord.
Yes.
Juhu. Wie läuft denn Synchronisieren überhaupt ab? Also du hast mir schon gesagt, es gibt verschiedene Studios, in denen du mal arbeitest, in München und Berlin. Ne? Wie viele Leute sind da anwesend? Wie viel vorher bekommst du deinen Text und wie lange es dauert, es zu synchronisieren für einen Film? Du merkst, ich habe viele Fragen.
Fragen über Fragen, okay. Also du kommst dann ins Studio, hast dort dann im Studio den Regisseur, den Tonmeister und den Cutter. Jetzt in Corona-Zeiten sind nicht immer alle anwesend. Also es gibt tatsächlich auch Regisseure, die jetzt von zu Hause zugeschaltet sind. Mhm. Meistens sind nur noch jetzt gerade Cutter und Tonmeister im Studio mit dabei. Und dann kommst du rein, dann siehst du eigentlich das erste Mal deinen Text. Bei ganz großen Kinofilmen hast du ihn vielleicht vorher gesehen, aber ich glaube jetzt in meiner, wie lange spreche ich jetzt schon, seitdem ich 12 bin, also auch schon ein paar Jährchen, glaube ich, habe ich 3 Filme bisher vorher gesehen. Also es ist wirklich selten. Normalerweise kriegst du vorher gar nichts, du kommst ins Studio rein, guckst dir mit dem Regisseur die erste Szene an, der erklärt dir ein bisschen was zu deiner Rolle, wer bist du, was machst du, welche Beziehungen hast du zu A und B und dann guckst du dir den ersten Take an, siehst ihn praktisch auf Deutsch vor dir übersetzt in einem Buch, jetzt mittlerweile ist es nur noch auf Displays drauf und liest dir dann praktisch den Take vorher durch und nachher, damit du ungefähr weißt, wenn der eine jetzt zum Beispiel sagt, hey, gib mir mal das Blatt Papier da drüben, dass ich weiß, worauf ich antworte. Wenn ich sage, ah ja, klar, gern. Ja, lese ich mir natürlich immer vorher und nachher durch, worum geht's gerade, was muss ich wie betonen. Dafür hast du aber auch nochmal den Regisseur. Und dann hörst du den Take das erste Mal im Original an und dann sprichst du drauf.
Und muss das Ganze lippensynchron sein? Also musst du dann, und überlegst du dann auch manchmal nochmal, Mensch, benutze ich vielleicht doch ein anderes Wort, weil das passt besser zum runden Mund, der aussieht wie ein O oder wie geht das dann?
Nee, das ist alles geschrieben. Also diese Synchronbücher sind ja extra von Synchronautoren geschrieben. Also du hast erstmal, der Synchronautor bekommt eine Rohübersetzung. Also es gibt als erstes mal den Rohübersetzer. Der übersetzt einfach mal ganz basic vom zum Beispiel Englischen alles ins Deutsche und da ist noch gar nichts synchron. Dann gibt es den Synchronautor, der packt dann praktisch den Text, also praktisch den Inhalt, synchron drauf und das ist manchmal super schwer, also gerade bei Wortwitzen, es wird ja auch immer über die Synchronisation gesagt, ne, kann ich mir nicht anschauen, weil es ist halt nicht so geil übersetzt. Du kannst halt viele Sachen natürlich auch nicht übersetzen, wenn es irgendwelche Wortwitze sind aus dem Englischen und dann muss natürlich geguckt werden, wie du es so gut wie möglich hinbekommst, also dass du so nah wie möglich am Original dran bist, aber es praktisch auch im Deutschen funktioniert. Und dann, wenn du ein gutes Buch hast, es gibt auch schlechte Bücher, dann geht das mit dem Sprechen eigentlich tatsächlich relativ easy. Es steht dann auch in dem Buch wirklich drin, Anatmer in Klammern, dann kommt dein Text. Also zum Beispiel, gibst du mir mal das Blatt Papier, dann ist dann eine kleine Pause noch. Das liegt da drüben. Ja? Also es ist praktisch alles im Text eigentlich, wenn es gut ist, ist es, kannst du es direkt drauf sprechen und weißt, okay, jetzt mit dem Wort komme ich ins On. Also On heißt praktisch, deine Schauspielerin ist zu sehen im Bild. Off heißt, du bist nicht zu sehen. Und dann wird mir praktisch im Text eigentlich genau angezeigt, okay, mit dem Wort, mit dem Blatt Papier, muss ich jetzt im On, muss ich gerade ins On kommen und dann würde es genau drauf passen mit den Labialen, wann sich der Mund schließt und wieder öffnet. Verständlich?
Total verständlich. Ich stelle mir nur gerade vor, wie stehst du dann da drin mit deinem Blatt Papier, mit dem Text dann? Weil ich bin so jemand, ich muss immer furchtbar viel mit den Armen rumfuchteln, während ich moderiere. Ist mir selbst nie so aufgefallen, aber Kollegen haben mich mal gefilmt und dann bei Instagram online gestellt und dann kommentiert, von wegen, wie witzig Freddy immer tanzt, während sie redet. Und dann fiel mir das erst auf. Und das machst du wahrscheinlich dann gerade bei Synchron, musst du ja die Situation spüren und so. Da kannst du ja nicht so steif stehen.
Das ist auch super wichtig. Also ich weiß noch, als ich damals die ersten Male im Studio war und wir waren damals immer noch mit den älteren Sprechern zusammen. Also jetzt mittlerweile bist du ja als Sprecher immer ganz alleine. Da wird alles, das heißt, es wird rausgeixt, ja. Also praktisch, du stehst nicht mehr mit drei Leuten im Studio und machst diesen Dialog zusammen, sondern du stehst da alleine. Also du antwortest praktisch, du hast niemanden, der dir antwortet. Und früher war das tatsächlich so, dass du dir wahnsinnig viel auch von den älteren Schauspielern abgucken konntest, weil die vor dem Mikro standen und die haben richtig geactet und das habe ich mir da auch so ein bisschen mit abgeschaut und das brauchst du auch. Also auch wenn du schreist oder ich habe tatsächlich auch, wenn jemand telefoniert, also in der Szene, dann halte ich mir auch immer so mit der Hand meinen Telefonhörer hin, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann das besser nachmachen. Oder wenn die Schauspielerin auf der Couch liegt mit einem Kissen so halb drauf, dann musst du das ja auch irgendwie imitieren, weißt du, weil der Mund ist ja dann praktisch was anderes, also wenn du es jetzt so hörst oder wenn es so klingt, ja. Also
ich wollte gerade sagen, wenn so die Wange so quasi auf dem Couch liegt, dann
genau, dann ist es ein bisschen anders oder wie also es gibt, ich war mit Bully Herbig, habe ich einmal einen Film synchronisiert, der war sogar so extrem drauf, das war eine Szene, da lagen zwei Mädels im Bett und die sind dann praktisch so hochgegangen und saßen dann da und da musste ich mich tatsächlich ins Studio hinlegen. Also da lag ich dann auf dem Boden und dann musste ich die Szene so synchronisieren. Also das ist vielleicht auch ein bisschen extrem, ja, aber das hilft schon, das brauchst du auf jeden Fall. Also wenn du ganz starr vorm Mikro stehst, dann bekommst du viele Töne mit Sicherheit nicht so hin.
Aber bei der Geburtssynchronisation hast du jetzt nicht gelegen.
Nee, da habe ich nicht gelegen.
Sag mal, wie kommt man denn da überhaupt rein ins Synchronsprecher-Business? Man hört ja immer nur, dass das so ultra schwer ist und dass es eigentlich schon genug Sprecherinnen und Sprecher gibt und dass man es gar nicht erst probieren muss, so ungefähr. Du hast gerade schon gesagt, du hast als Kind schon angefangen. Ja. Dein Onkel hat dich ja damals mitgenommen, der selbst Schauspieler und Synchronsprecher war. Wie läuft es ansonsten? Wie kann man da reinkommen? Oder sagst du direkt, Leute, sucht euch was Vernünftiges. Spielt lieber Blockflöte im Kofferraum für irgendjemanden. Ja,
genau. Naja, es ist nicht easy, aber es ist nicht unmöglich. Also die meisten kommen als Kind rein oder wenn sie eine Schauspielausbildung haben. Also die Aufnahmeleiter, bei denen du die Bewerbung praktisch da lässt, die gucken halt dann ehrlich gesagt sehr starr durch und sagen, naja, okay, ich gebe nur denen eine Chance, die eine Schauspielausbildung haben, weil bei denen weiß ich, dass zumindest ihr schauspielerisches Talent da ist. Es bewerben sich ja, wenn man ganz ehrlich ist, da auch ganz viele Leute, die niemals Synchronsprecher werden können, weil sie krasse Dialekte haben oder weil sie, oder sagen wir so, die Aufnahmeleiter müssen irgendwie in irgendeiner Art und Weise aussortieren. Deswegen ist es eigentlich der klassische Weg, entweder als Kind oder du hast eine Schauspielausbildung und dann kannst du dich da bewerben. Und du schaffst es natürlich auch ohne, aber meistens brauchst du schon tatsächlich immer irgendwie Kontakte.
Und jetzt bist du auch in so einer Sprecherkartei dann drin oder wie funktioniert das? Eine Agentur?
Also ich habe meine Agentur für die ganzen Werbegeschichten, also wenn jetzt, was ich, McDonald's, Amazon Prime oder sonst was eine Werbung machen wollen, dann gehen die über die Agentur, aber die ganzen Synchronaufträge, die laufen komplett über mich und das ist eben genau das Problem eigentlich in diesem Synchronbusiness, dass es die Aufnahmeleiter selbst entscheiden, wer auf eine Rolle besetzt wird. Und praktisch ins Gedächtnis von einem Aufnahmeleiter reinzukommen, wenn du ganz frisch bist und gar keine Kontakte hast, da musst du, glaube ich, sehr lange dran sein und oft anrufen und hey, und hast du mal einen Job? Und ich glaube, da verlieren manche so ein bisschen, also ist der Atem nicht lang genug für viele, weißt du?
Du hast es aber geschafft. Du warst ja vor allen Dingen auch bei Game of Thrones zu hören als Missandei, ich kann ehrlich gesagt bis heute nicht so richtig ihren Namen aussprechen. Wie spricht man sie aus? Die Freundin von Khaleesi?
Missandei, ja.
Missandei. Die Freundin von Khaleesi und dem grauen Wurm. Als du die Rolle bekommen hast, die Rolle ist ja noch nicht in der ersten Staffel Game of Thrones zu sehen. Das heißt, es kam erst ein bisschen später dazu. Die Missandei kam erst ein bisschen später dazu. Wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, als Game of Thrones ja auch schon wirklich ein Riesenhit war. Was hast du gedacht, als du die Rolle bekommen hast?
Also ich bin ja tatsächlich, vor mir hat sie noch wer anders gesprochen. Die ist dann irgendwie nach Indien, glaube ich, ausgewandert, die Sprecherin. Und ich habe sie dann, ich weiß es gar nicht, ab der dritten Staffel, vierter Staffel oder so habe ich sie dann gesprochen. Ja, hat mir, also ich habe es ehrlich gesagt bis dato nicht geguckt gehabt, aber man wusste natürlich, okay, ein Riesenhype um die Serie und da freust du dich natürlich schon immer. Also bei so großen Projekten oder auch Kinofilmen, das ist schon immer was Besonderes. Wenn du es dann selber auch siehst und auch weißt, dass es die Leute feiern, dann ist das natürlich schon cool. Aber bei Game of Thrones musst du ja einfach froh sein, dass du überhaupt überlebst, ja. Also da geht's ja ganz schnell. Da hatten auch viele Aufnahmeleiter wirklich große Probleme, weil die am Anfang besetzen sie die Leute und denken, ah, super große Rolle und plötzlich wird er halt einfach hier abgemurkst. Zack, ja, dann hast du halt ein Problem, ja. Also es ist schon, insofern nochmal, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, es werden auf jeden Fall frische neue Stimmen gesucht.
Und gerade bei einer Serie wie Game of Thrones, wo ständig jemand stirbt, da bist du schnell mit den 500 Synchronsprechern in Deutschland auch dann durch, ne?
Richtig.
Und dann brauchst du für die neuen Rollen wieder neuen Sprecher.
Genau, so ist es.
Witzig. Ja. Aber bei Game of Thrones stelle ich es mir ja auch gerade wirklich krass vor. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da hast du wahrscheinlich dann ja auch von Staffel zu Staffel immer ein bisschen Angst gehabt, sage ich mal. Oder zumindest Bedenken, na, bin ich überhaupt noch dabei? Oder bin ich dann direkt tot in der ersten Folge?
Also ich meine, meine hatte ja tatsächlich nie viel. Die hat ja immer nicht wahnsinnig viel gesagt. Insofern, das war eh mal so eine kleine Rolle. Aber jetzt gegen Ende wusste ich dann, ja, du hast noch einen Take. Und da habe ich schon gesagt, ich sterbe. Oder hat sie gemeint, ja, dazu darf ich ja nicht sagen. Ich habe ja tatsächlich bei Game of Thrones auch jetzt in der letzten Staffel nichts gesehen. Also es war tatsächlich bei dem Bild alles schwarz bis auf der Kopf. Also den Kopf hast du gesehen und du wusstest auch gar nicht zu wem. Also sie geht dann da durch und sagt Hallo und du wusstest nicht, sagt die jetzt zu einem Kind Hallo? Sagt die zu irgendeinem Typen, den sie nicht kennt, Hallo? Oder ist es eine, die sie kennt? Und das macht es dann natürlich schon schwierig, das zu synchronisieren, wenn du das ganze Bild nicht siehst.
Und das natürlich halt eben wegen der Geheimhaltungsgeschichte, damit bloß nichts gespoilert wird, ne? Damit du nicht heimlich irgendwie die Knopfkamera dabei hast und den Bildschirm abnimmst.
Genau, so ist es. Ich musste auch alles vorher ablegen. Also durfte mein Handy auch nicht mit reinnehmen. Und ich meine, du unterschreibst ja sowieso immer. Also ich habe mir ehrlich gesagt noch nie so einen Vertrag durchgelesen. Das ist so ein, keine Ahnung, 18-seitiges Ding, dass du halt alles, wenn irgendwas vorher rauskommt und pipapo, dann bist du da, glaube ich, richtig am Arsch. Es ist tatsächlich auch mal, eine Sprecherin hat mal was abfotografiert. Welche Produktion war das denn? Weiß ich nicht mehr genau. Und da gab es richtig Stress. Also die hat das Foto hochgestellt, hey, bin gerade beim Sprechen für XY. Und dann hat man im Hintergrund das Bild gesehen. Und da gab es für die Firma damals richtig, richtig, richtig Stress. Ich glaube, die haben das Projekt dann damals auch verloren.
Echt?
Mhm.
Wegen sowas? Krass.
Naja, klar. Also ich meine, im Endeffekt, ja, sehen es vielleicht nur ein paar Leute. Aber es wird halt vorher was rausgegeben. Und das geht halt gar nicht.
Passieren. Ja klar, und gerade heutzutage, wo man so ungefähr jedes Frühstück bei Instagram postet, macht man sich da gar nicht mehr so viel Gedanken. Aber klar, natürlich, das darf natürlich nicht nach außen dringen. Was glaubst du denn, also du sagst jetzt gerade, du hast nicht so richtig in den Vertrag reingeguckt mit Game of Thrones, aber was glaubst du, wie viel Schulden hättest du, wenn du aus Versehen was verraten hättest über die Serie? Auf wie viel hätten sie dich verklagt?
Ich habe absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall so viel, dass ich es wahrscheinlich nie bezahlen kann in meinem Leben.
Gott. Was war denn von allen Rollen, die du so gesprochen hast bis jetzt, und das sind ja wirklich eine ganze Menge, also wer da mehr Details will, man findet dich natürlich auch bei Wikipedia, da gibt es schon eine sehr schöne lange Aufzählung. Welche war so deine Herzensrolle bis jetzt?
Es war, glaube ich, tatsächlich damals mein allererster Kinofilm, Footloose. Obwohl, das war mein zweiter Kinofilm. Aber der erste Kinofilm, da war ich 12, da habe ich das noch gar nicht so realisiert. Aber der erste, den ich so richtig dann wahrgenommen habe und wo ich dann ganz stolz auch mit meinen Mädels und Mama, Papa dann ins Kino gegangen bin, das war Footloose. Ich weiß gar nicht, 2010, 2011. Da habe ich die weibliche Hauptrolle gesprochen damals.
Ich sehe gerade, du hast ja auch bei Twilight gesprochen.
Mhm, aber auch nur eine kleine Rolle, diese Schulfotografin.
Ja, trotzdem, cool. Dürftet ihr eigentlich zu so Premieren dann mal nach Berlin oder so? Weil ich meine, die Synchronstimme ist ja super wichtig. Ihr seid diejenigen, die uns ins Ohr säuseln, während wir auf der Couch liegen. Ihr seid diejenigen, die Emotionen da reinpacken in so ein mittlerweile eventuell emotionsloses Gesicht von der einen oder anderen eventuell zu viel gebotoxten Schauspielerin oder so. Also jetzt mal böse gesagt, aber ihr habt ja schon wirklich eine tragende Rolle, auch wenn man euch nicht sieht.
Ja, da triffst du, glaube ich, einen wunden Punkt bei ganz vielen Synchronsprechern. Nee, es ist echt selten, dass du bei Premieren mit eingeladen bist. Also Twilight war ich tatsächlich dabei, weil eine Freundin von mir da mitgesprochen hat. Da war ich in Berlin mit am Start, aber du bist ganz, 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 ganz selten da mit dabei als Sprecher.
Jetzt nach deinen ganzen Rollen, du hast ja zum Beispiel auch bei Fast and Furious, hast ja auch mit synchronisiert, die weibliche Hauptrolle. Bist du jetzt reich?
Nein. Ich bin nicht reich. Also mir geht's super, keine Frage, aber ich bin nicht reich. Nein, das ist tatsächlich auch mal, ich glaube, viele Leute sind immer sehr schockiert, wenn sie dann hören, was man dafür eigentlich nur bekommt. Natürlich für die Zeit, die du dann im Studio stehst, ist es total gutes Geld, ja. Aber wenn du mal überlegst, was sie mit so fetten Blockbustern einnehmen und was du dann bei einer Hauptrolle, also kommt drauf an, aber dann gehst du da vielleicht mit 2.000 Euro irgendwie raus, ja, und hast dann vielleicht noch über Werbung, wenn die Trailer, da bekommst du noch ein bisschen was mit dazu. Das ist super Geld, keine Frage, ja. Aber es ist nicht so, dass du irgendwie sagst, boah, krass, du hast da die und die Hauptrolle gesprochen und jetzt hast du hier mal schnell, keine Ahnung, 50.000 oder was verdient. Nee, Pustekuchen.
Und das ist auch nicht neu verhandelbar, dass wenn du zum Beispiel jetzt bei Game of Thrones oder so, dass du irgendwann gesagt hättest, hier, die Missandei, die hat jetzt aber auch nochmal 3 Sätze mehr als in der letzten Staffel und die ist auch wichtig. Du, da will ich jetzt mehr.
Du kannst das schon machen und das machen Sprecher, also das machen wir Sprecher auch immer wieder. Und auch wenn du eine fixe Schauspielerin hast, dann kannst du da auch noch ein bisschen mehr aufrufen. Aber wir sind so in dieser Range. Es werden trotzdem niemals, auch wenn du, frag mich nicht, Tom Cruise sprichst, dann wirst du trotzdem auch nicht für einen, keine Ahnung, Mission Impossible, wirst du trotzdem nicht mit deinen 20.000 rausgehen.
Und gerade bei dem Sprecher von Tom Cruise natürlich auch eine riesige Herausforderung, weil der hat ja nun mal wirklich das sehr gebotoxte Gesicht. Da muss man viel Emotion reinlegen.
Genau. Ja.
Aber das ist schon krass, dass die Rolle da, wenn man das so im Verhältnis sieht, denn Tom Cruise kriegt dann die 10 Millionen oder was.
Ja.
Und sein Sprecher.
Also, wie gesagt, nagel mich nicht drauf fest. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bekommt er auch viel, viel mehr. Aber es ist nicht das Geld, das er, also ich habe da jetzt mit ihm nicht drüber gesprochen, keine Ahnung. Vielleicht hat er da einen Wahnsinnsdeal sich ausgehandelt. Aber also eigentlich in dem Bereich machst du wesentlich mehr Geld mit einer Werbung, die hoch und runter läuft, als mit diesen ganzen Synchrongeschichten. Deswegen sagt ja auch immer jeder so, oh krass, du sprichst den und den, aber du hast eigentlich viel mehr davon, wenn du eine durchlaufende Serie hast. Sowas wie Reich und Schön damals, die haben damals viel Kohle verdient. Weißt du, so eine Serie, wo du einfach nicht nur einmal im Studio bist und dann ist es durch, das Projekt, sondern wo du, was weiß ich, jeden zweiten Tag ins Studio kommst, weil das einfach eine Telenovela ist, die ständig läuft. Da machst du letzten Endes mehr Geld als mit einem riesengroßen Kinofilm.
Oder eben, wenn du so eine tolle, gut laufende Zeichentrickserie sprichst. Du hast ja gerade auch schon gesagt, du hast auch schon Zeichentrickfiguren synchronisiert. Irgendwer, den wir kennen?
Ich weiß nicht, ob du dir die Pyjama-Helden anguckst, die PJ-Masks. Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, sind das die beiden Bananen? Die Bananas in Pyjamas kenne ich nur.
Nee, das ist, Jerrys Tochter guckt tatsächlich die PJ Masks und hat sie lange geguckt. Und da spreche ich spreche ich Romeo, einen kleinen bösen Jungen.
Du sprichst einen kleinen Jungen?
Ja, der kann richtig fies sein. Hey, Pyjama Masks, ich hab euch gleich. Hier geblieben.
Wie geil. Aber lustig, ich habe das irgendwann mal gehört, auch dass oft eben Frauen die kleinen Jungs synchronisieren, halt in so Zeichentricksachen und so, weil das irgendwie stimmlich gut passt. Und stimmt, das passt ja mega.
Ja, auch die, auch Bart Simpson ist ja auch von einer Frau, wird ja auch von einer Frau gesprochen.
Ja, aber krass, also mega, wie schnell du das natürlich dann auch switchen kannst. Aber gut, das ist halt eben dein Beruf als Synchronsprecherin. Du hast ja eigentlich tatsächlich auch nochmal einen ganz anderen Background. Also neben Synchronsprechen und Moderieren könntest du jetzt ja eigentlich auch in einem ganz anderen Business arbeiten. Ich habe gesehen, du hast ja eigentlich Pharmazie studiert. Deine Eltern hatten wahrscheinlich schon gehofft während des Studiums, dass du was Ordentliches machst und Ordentliches lernst. Und jetzt bist du Moderatorin geworden.
Ja, oh. Genau. Und sitze im Kofferraum und flöte.
So haben wir uns das für unser Kind nicht vorgestellt.
Nee, meine Eltern sind wirklich sehr entspannt. Die haben immer gesagt, hey, mach, was auch immer du willst und Hauptsache, du bist glücklich. Also meine Eltern sind da überhaupt nicht erfolgsorientiert oder so.
Aber wie kam denn dieser Umschwung dann eben von Synchronsprecherin als Kind zu Pharmaziestudentin dann nach dem Abi zu dann jetzt doch wieder Synchron und Moderation?
Du, also ich wusste damals nicht, ob ich mir damit wirklich mein Leben finanzieren kann und ob ich das auch wirklich hauptberuflich machen will, Synchronsprechen. Also ich hatte ja damals noch nicht viel mit dem Radio zu tun gehabt und war dann fertig mit dem Abi und habe schon auch gesehen, dass gerade Frauen ab 40 einfach nicht mehr viel zu tun haben. Wenn du die ganzen Filme mal anschaust, dann sind das halt alles junge Frauen. Und wenn du wirst eben, wie ich es vorhin erklärt habe, von den Aufnahmeleitern besetzt, die dich ja dann auch praktisch, die wissen, du bist 50, auch wenn du vielleicht jünger klingst. Und dann besetzen sie dich da aber vielleicht auch nicht mehr drauf, weißt du? Mhm. Also du bist einfach da sehr abhängig von Leuten, die dich auf die Rollen besetzen müssen. Und das war mir einfach damals zu unsicher. Und ich habe gesagt, du, ich lasse das jetzt einfach mal so ein bisschen weiterlaufen. Habe dann ein Praktikum bei Energy damals gemacht und bin dann so auf die Radioschiene gekommen, hätte dann da auch ein Volontariat machen können. Habe mich dann aber dagegen entschieden und gesagt, nee, ich studiere jetzt auf jeden Fall erstmal was, damit ich mal was Gescheites in der Tasche habe. Das habe ich dann tatsächlich auch durchgezogen, obwohl ich zwischendrin mal wirklich nah dran war, es aufzugeben. Aber man zieht es ja doch immer, also ich bin immer so ein Mensch, wenn ich da was angefangen habe, denke ich mir, oh Gott, dann waren jetzt aber die letzten 3 Jahre umsonst. Nee, das kann ich nicht. Ja. Und dann ziehst du es noch durch. Und habe währenddessen ja dann schon Radio gemacht. Und dann nach dem Studium habe ich gemerkt, das läuft so gut alles. Ich bleibe in der Schiene.
Aber das ist auch wieder so fürs Gefühl, was wir gerade schon hatten, super wichtig, dass man eben irgendwie immer noch so einen Plan B hat. Also ich meine, das ist natürlich jetzt ein Plan B Deluxe, dass du quasi schon wirklich ein fertiges Studium irgendwo hast. Aber bei mir ist ja ähnlich auch, ich habe ja auf Lehramt studiert und auch durchgezogen bis zum Ende. Und ich hatte tatsächlich auch die Eltern im Rücken, die gesagt haben, Kind, jetzt aber das Vernünftige machst du erstmal zu Ende. Ja gut, mache ich.
Hey, Mama.
Und jetzt hat man aber so eine gewisse Lässigkeit, dass man sich eben auch denkt, so ja gut, und wenn alle Stricke reißen, dann mache ich das andere. Jetzt hast du gerade gesagt, mit Synchronsprecherinnen hattest du damals so das Gefühl, werden ab 40 irgendwie vielleicht nicht mehr besetzt. Es gibt ja tatsächlich schon, aber in Hollywood habe ich zumindest das Gefühl, mit Schauspielerinnen wie Jennifer Aniston oder Reese Witherspoon, gerade so einen kleinen Umschwung, die sich ja zum Beispiel selbst auch vor ein paar Jahren noch, da gab es ja immer mal wieder so Diskussionen, beschwert haben, weil sie gesagt haben, also entweder man ist in Hollywood die hübsche Blondine, die irgendwie die Highschool-Schülerin spielt, oder du bist die Mutti, aber was anderes gibt's eigentlich nicht. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt gerade mit so vielen neuen Serien, zum Beispiel eben von Reese Witherspoon ja selbst auch produziert. Die hat ja diese tolle Produktionsfirma, die eben starke Frauenrollen nach vorne stellt mit Big Little Lies oder die Morning Show, die bei Apple Plus kommt, dass es da jetzt schon nochmal auch eben diese anderen Rollenfiguren für Frauen gibt. Hast du da auch das?
Das wäre schön, wenn das so, also diese Bewegung, die man ja jetzt auch immer mehr irgendwie so, ich habe das Gefühl, das kommt jetzt gerade immer mehr, dass die Frauen sagen, hey, wir sind aber auch da und wir machen jetzt auch geiles Zeug. Das wäre natürlich super, wenn das in die Richtung geht, aber es wird wahrscheinlich trotzdem immer so sein, dass es mehr Männer in Filmen gibt, ist einfach so. Aber es ist ganz davon abgesehen, ich glaube einfach, du brauchst da mehrere Standbeine. Ich würde nichts, also fragen mich auch immer ganz viele Leute, ja, was machst du lieber? Bist du lieber beim Radio oder bist du lieber beim Synchron? Das ist genau die Kombination. Genau das macht mich glücklich. Mhm. Dass ich weiß, ich bin nicht davon abhängig, jetzt dieses eine Casting zu bekommen. Oder wie gesagt, wenn mein Chef irgendwann mal bei einem 3 sagt, du hast jetzt ausgedient, ich brauche jetzt keine Ahnung, die und die muss jetzt seine Sendung machen, dann ist das scheiße und wird mich das mit Sicherheit auch treffen. Aber dann habe ich trotzdem noch diesen Plan B oder beziehungsweise sogar auch noch Plan C, aber in der Apotheke, glaube ich. Das wäre so wirklich der Worst Case. Ich weiß auch nicht, ob die mich da wirklich so gerne jetzt noch haben wollen würden.
Wenn man so ein paar Jahre aus dem Studium raus ist, das kannst du dir alles wieder drauf schaffen, das kriegst du schon hin.
Ja, ja.
Und man muss ja sagen, du hast ja ansonsten auch noch Plan D und E, dazu kommen wir jetzt. Plan D, würde ich jetzt mal sagen, ist das Podcast-Business. Auch da bist du ja sehr erfolgreich drin. Du machst einen Podcast über und für den FC Bayern.
Ja.
Mega.
Genau. Ja.
Hattest du früher die FC Bayern München Bettwäsche und den Toaster und den nicht. Becher oder wie bist du da dran gekommen?
Überhaupt nicht. Ich bin, glaube ich, einfach ein Mensch, der sehr offen Sachen gegenüber ist. Und ich hatte damals einen Freund, der jemanden beim FC Bayern kannte, der meinte, wir suchen gerade eine Frau, die irgendwie moderieren kann. Die haben ja auch einen Sender, also ein FC Bayern TV Live. Da haben die so Art wie bei Sky auch so News-Sendungen. Und magst du das nicht mal ausprobieren? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, probiere ich das halt einfach mal aus. Also ich bin keine, die vorher gleich sagt, nee, mache ich nicht. Und eigentlich, und ich bin ja jetzt noch nicht, ich bin ja kein FC Bayern-Fan, seitdem ich klein bin, sondern ich bin dann immer, einfach mal machen. Ja. Und dann kannst du immer noch sagen, nee, hat mir nicht getaugt, habe ich keinen Bock drauf. Und da habe ich dann immer mal wieder für sie moderiert und dann kam sie irgendwann mit der Podcast-Idee um die Ecke. Und es macht echt total Spaß, weil das mit Menschen zu reden, das finde ich so schön. Das ist mal abseits von diesem ganzen Fußball, du den Menschen hinter den, was weiß ich, Funktionären, hinter den Spielern, hinter den Trainern ein bisschen kennenlernst.
Du, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Fußballthemen, da habe ich schon immer so ein bisschen Schiss, auch wenn ich ansonsten das Gefühl habe, ich bin einigermaßen mutig als Moderatorin. Aber bei Fußball weiß ich, es gibt nichts Schlimmeres als Fußballfehler. Weil das sind die Hardcore-Fans, die da vom Radio oder dann eben vorm Podcast sitzen, die dir alle gnadenlos hinterschreiben, wenn du da irgendwas falsch gemacht hast, weil ja, die wissen das und für die ist das Herzensangelegenheit. Wie oft ist da schon mal was schiefgegangen vielleicht
danach? Ach, gar nicht. Also vor allem gerade bei dieser, also bei dem Podcast ist ja wirklich, dass der Mensch dahinter beleuchtet wird und ich muss nicht wissen, wann der wo 72, vielleicht wenn das das Tor war, mit dem sie WM gewonnen hat, dann weiß ich das aber, weil ich mich vorbereite. Ja, aber ich muss nicht, es ist ja kein taktischer Podcast und den hätte ich auch nicht angenommen. Also ich würde niemals eine, was weiß ich, Nachspielzeit, wo ich selber irgendwas analysieren muss, sowas würde ich niemals machen, weil das nicht in meinem Kompetenzfeld liegt. Ja, also ich habe schon, meine Eltern sind beide Fußballtrainer und ich kenne mich da schon aus ein bisschen, ja, aber es ist jetzt, ich sitze nicht am Samstag da und gucke mir alle Bundesligaspiele an.
Aber wie witzig, dass die beide Fußballtrainer sind. Professionell richtig oder nee, eher so?
Im Verein. Meine Eltern sind sehr, sehr sozial und die haben irgendwann, wie es ja immer so ist, weil es hat mein Bruder angefangen dort zu spielen und dann haben sie natürlich immer nie jemanden und dann ach, kannst du eine Co-Trainer machen? Mittlerweile ist meine Mama Kleinfeldkoordinatorin. mein Papa trainiert, glaube ich, noch mal Mannschaft. Mein Bruder ist auch trainiert, auch die Jungs. Also die sind ja alle im Fußballverein so ein bisschen verbandelt.
Ja, also hast du doch eine ziemlich enge Fußball-Connection.
Aber ja, aber ich denke, als Frau, also in diesem Fußball-Business ist es, glaube ich, schon auch nicht so leicht. Also wenn du da wirklich hauptsächlich drin bist.
Ich weiß nicht, wie erlebst du das sonst jetzt zum Beispiel eben dann bei Bayern TV oder bei dem Podcast? Wie viele Frauen sind da am Start? Vor allen Dingen, wie wird auch mit denen umgegangen? Ich habe eine Bekannte von mir zum Beispiel, die ist auch in der Sportredaktion bei einem anderen Sender, die mal zu mir sagte, sie wurde schon gerade am Anfang sehr belächelt, so nach dem Motto, ach, du bist das süße kleine Blondchen und bist jetzt hier, weil wir eine Frau brauchten oder was. Aber ja, Ahnung von Fußball hast du ja eigentlich nicht. Ja.
Also beim FC Bayern sind es tatsächlich in der Redaktion, ja, auch auf jeden Fall weniger Frauen als Männer. Und ich hatte auch so an der einen oder anderen Stelle hatte ich mal so ein bisschen dieses Gefühl, was mir aber nie offen kommuniziert wurde. Aber ich glaube, das hat dann auch wieder viel mit dir selber zu tun. Weißt du, dass du selber hast das Gefühl, ah, ich weiß natürlich jetzt nicht so viel wie derjenige, der sich hauptsächlich damit beschäftigt und der das vielleicht schon seit, was weiß ich, seinem sechsten Lebensjahr im Fußballverein ist. Und das ist, glaube ich, oft das Problem, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, jemand sagt was zu dir und du kannst es ja immer interpretieren, wie du willst, weißt du? Also genauso wie bei einer WhatsApp-Nachricht. Du kannst sie nett lesen, also du denkst, ach, das ist jetzt nett geschrieben, kannst es aber auch auffassen als, oh, jetzt hat er aber schon ein bisschen pissy geschrieben, obwohl es derselbe Satz ist, weißt du?
Du, wir kommen mal gerade noch zu Plan E auf deiner Alternativliste, sage ich mal.
Bin ich aber gespannt.
Ja, ich habe was entdeckt, da musst du mir mal auf die Sprünge helfen, und zwar Bell und Ben, eine Agentur. Habe ich gefunden bei Insta, als ich dich gestalkt habe. Da habe ich eine Internetseite gefunden, wo eben wirklich nur steht Bell und Ben. Mit Bell bist du, glaube ich, gemeint, mit Ben scheinbar ein Kumpel von dir und dann von wegen einer Agentur entsteht hier gerade. Und mehr steht aber nicht auf der Homepage, nur so nach dem Motto, kommen Sie nochmal wieder, wenn wir mehr Infos haben. Was ist das?
Ja, das ist eine Idee, die wir mal hatten, die wir aber noch nicht ganz umgesetzt haben. Und da sind wir gerade so ein bisschen dran, eine Künstleragentur zu kreieren, die unseren Ansprüchen praktisch entspricht und die auf einer sehr freundschaftlichen Basis ist. Ich weiß nicht, ob dir das schon reicht.
Okay, ich sehe das jetzt einfach mal als Teasing an, genau. Und ich schreibe auch das nochmal auf die To-Podcast-Liste. Ich lade dich einfach irgendwann nochmal ein, wenn die Agentur am Start ist, und dann müssen wir da nochmal ausführlicher drüber reden. Du, jetzt haben wir schon deine Pläne A bis E durch, Jacqueline. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne wenige Menschen, die so viel arbeiten wie du. Das hört sich alles so viel an, alles natürlich spannend, alles bereichernd auf verschiedenen Ebenen. Aber wann schaltest du denn eigentlich mal ab? Wie machst du mal Pause?
Also ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen runtergefahren, weil es wirklich viel war in den letzten Jahren einfach. Und mache jetzt seit Februar tatsächlich keine Schichten mehr am Wochenende bei Bayern 3, was mir echt schwer gefallen ist. Wenn du was machst, worauf du Bock hast, und wenn du was gut findest, dann fühlt sich das ja auch nicht wie Arbeit an. Also ich habe tatsächlich nie dieses, ich stehe auf und denke mir, oh Gott, jetzt habe ich wieder eine ganze Woche vor mir. Das gibt's nicht. Das ist aber natürlich auch auf der anderen Seite sehr gefährlich, weil man dann sehr in dieses Arbeitsding reinkommt. Und hier noch, ach, und das packe ich mir hier noch rein. Und dieses Wochenende jetzt mal wieder zu haben nach ganz langer Zeit, das tut mir wahnsinnig gut. Und ich tatsächlich brauche immer sehr meine Freunde, meine sozialen Kontakte, um runterzukommen. Also ich bin niemand, der sich dann das ganze Wochenende alleine irgendwo hinsetzt, sondern ich komme runter, wenn ich mit meinen Freunden zusammen grille, unterwegs bin, ein Weinchen trinke, an den See rausfahre, da komme ich runter.
Ich werde dich weiter stalken und es weiterhin aus der Ferne, aus Köln betrachten, was du da alles treibst in München. Wir sind jetzt fast am Ende unseres Podcasts. Ich würde dich bitten, weil es eben schon so schön klang und weil wir jetzt ja am Ende sind und du gesagt hast, die Comic-Stimme machst du immer nur am Ende. Magst du die Abmoderation dieses Podcasts machen als eine Mischung aus Moderatorin, die du bist und Zeichentrickfigur, die du schon gesprochen hast?
Ach Gott, du bist ja süß. Ja klar, mach mal.
Dann bitte, dann sage ich an dieser Stelle schon mal Tschüss und den Rest übernimmst du.
Ich freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge, bei unserer Folge Nummer 10, Medienmacherin, mit am Start wart. Und danke an der Stelle an Freddy. Es hat mir mega, 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 mega viel Spaß gemacht. Und ich sag's euch, Leute, wir hören uns irgendwann wieder. Macht's gut.
Das war die 10. Folge von Die Medienmacherin. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik oder Wünsche, wen ich hier noch einladen kann, dann schreibt mir gerne direkt über Instagram, Twitter oder Facebook. Und falls ihr nochmal genauer wissen wollt, wie man denn jetzt den perfekten Schrei ins Mikrofon macht, sei es um Wehen zu synchronisieren oder für jeden anderen Zweck, dann kontaktiert einfach direkt die zauberhafte Jacqueline Bell.